Exist Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Rund 2% aller Treibhausgasemissionen in Europa werden durch Kläranlagen verursacht. Dabei haben Lachgas und Methan den größten Anteil. Der kann nun reduziert werden, und zwar dank eines Messverfahrens, das am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik entwickelt wurde. Maßgeblich beteiligt werden daran Dr. Matthias Stier und Steffen Görner. Zusammen mit Johann Barlach haben sie vor etwa 2 Jahren die Variolytics GmbH gegründet. Unterstützt wurden sie dabei von Fraunhofer Venture.
Herr Dr. Stier, Sie haben eine Messtechnik entwickelt, die Gasemissionen in Kläranlagen reduziert. Können Sie einem Laien erklären, um was es dabei geht?
Das Gerät, das wir entwickelt haben, das in der Lage eben die Zusammensetzung von Gasen zu messen. Und in dem Fall sind es erstmal alle Luftkomponenten, aber die treibhausaktiven Gase sind Lachgas und Methan. Und die sind insbesondere dahingehend sehr schädlich, weil zum Beispiel Lachgas 265 mal treibhausaktiver ist als CO2.
Und dieses Lachgas entsteht in Kläranlagen?
Dieses Lachgas entsteht in einem Teil der Kläranlagen vor allem. Das ist die biologische Stufe in den Belebungsbecken. Das ist der Teil der Kläranlagen, in denen Mikroorganismen den Kohlenstoff und den Stickstoff, der sich im Wasser in irgendeiner gebundenen Form befindet, abbauen. Mhm. Und wenn dieser Prozess nicht optimal läuft, dann wird anstatt molekularer Stickstoff Lachgas gebildet. Und das gilt es zu verhindern.
Das heißt, Ihre Messtechnik tut jetzt genau was?
Mit unserer Messtechnik sind wir in der Lage, die Umgebungsbedingungen in der Kläranlage, in den Belebungsbecken, durch die Messung aller Luftkomponenten und Lachgas so einzustellen, dass dieser Prozess eben optimal läuft und wir die Emissionen dann über schlaue, datengetriebene Modelle und einem Regelsystem verhindern wollen.
Sie selbst kommen ja auch vom Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart. Dort haben Sie das Ganze entwickelt und wurden dann bei Ihren Gründungsvorbereitungen von Fraunhofer Venture unterstützt. Wie kann man sich das vorstellen? Das Interesse, sich selbstständig zu machen, liegt ja jetzt nicht unbedingt so auf der Hand, wenn man in der Forschung tätig ist.
Selber ein Start-up zu machen, damit hatte ich keine Berührungspunkte. Aber Fraunhofer Venture ist selbst proaktiv innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft und hat quasi Ausschreibungen gemacht, einen Wettbewerb gemacht, denn gute Projektideen für ein Gründungsvorhaben, für ein Transfervorhaben vorzustellen. Und da habe ich mich angemeldet und dann kam ein Schritt zum nächsten. Der erste ist quasi das Vorstellen des Produkts, das nächste ist dann ein Pitch-Training. Dann kommt es zur Entwicklung eines Business Models, in dem man wirklich im Rahmen eines Art Accelerators mehrere Tage, in denen man dann ein Coaching bekommt für das Entrepreneurship. Und das war sehr hilfreich, um überhaupt erstmal ein Bewusstsein über Business Model, Produktplatzierung und die betriebswirtschaftlichen Seiten, ja, überhaupt erstmal als Wissenschaftler in Berührung zu kommen.
Herr Barlach, waren Sie da schon dabei oder sind Sie später hinzugekommen?
Ich bin später hinzugekommen. Da hatte Fraunhofer Venture ein Programm gemacht, die Hightech Pioneers haben die das genannt. Und da haben sie die Forscher vernetzt, zusammengebracht mit BWLern und Investoren, um halt quasi dann auch nochmal ein Deep Dive zu machen. Also das war ein Wochenende und da so ein bisschen Speed Dating für Entrepreneure.
Und Sie sind dann, BWLer?
Ich bin BWLer, genau, und ich war da dann dabei und habe dann da den Matthias Stier kennengelernt und da haben wir uns die Technologie angeschaut und auch das Potenzial und genau, da haben wir uns gefunden und dann die Idee weitergesponnen.
Wo kamen Sie denn her? Also Sie kamen ja nicht von Fraunhofer, sondern?
Ich habe meinen Bachelor in Amerika gemacht, in Business Administration und hatte da auch schon viel Berührungspunkte mit Entrepreneurship, habe dann in dem Universität Accelerator auch ein Startup inkubiert und war dann noch in Rotterdam und habe da einen Schwerpunkt in Supply Chain Management gemacht. Und hatte aber die ganze Zeit das Interesse, da auch in Richtung Tech was zu machen und habe dann von diesem Hightech-Pioneer-Programm erfahren und habe mich dann da beworben.
Mhm. Sie haben sich dann zusammengetan, haben die Gründungsvorbereitungen weiter gemeinsam vorangetrieben. Was waren denn für Sie in der Zeit so die größten Herausforderungen?
Wenn man in diesen Vorbereitungen steckt, einen Businessplan schreiben zu müssen, das Businessmodell zu entwickeln, besteht die größte Herausforderung darin, dass man das ja neben seinem eigentlichen Beruf macht. Ja, also man muss sich das Wissen aneignen und mental auch erstmal und gedanklich auf diese Sache einlassen und etwas umdenken, ja, wenn es um eine Gründung geht. Und ich würde sagen, das neben dem Forscheralltag zu bewerkstelligen, das war eine sehr große Herausforderung. Sich dort dann sozusagen auch als Team zu finden, die Technologie, das, was man in der Forschung an Daten entwickelt hat, umzumünzen in eine Darstellung eines Produkts, das war dann auch gleich die nächste Herausforderung.
Also das kann ich auch nur so unterschreiben. Also das Gründerteam muss massiv Vorleistung gehen, was den Businessplan angeht, was die Gespräche angeht und das alles in der Regel parallel zu dem Job, den man sonst noch hat, bis man dann an einem Punkt ist, wo ein Investor oder auch ein Exist-Forschungstransfer-Programm einem das Vertrauen schenkt und einen da so unterstützt.
Das heißt also, der Zeitaufwand ist schon immens, das ist klar.
Es gibt aber auch noch eine andere Herausforderung. Ja. Und natürlich würde ich so, also man muss sich ja vorstellen, als Forscher hat man sein Forschungsthema. Ja, man hat sich etwas angeeignet. In meinem Fall habe ich 9 Jahre lang auf einem ganz anderen Thema gearbeitet und die Messtechnik war ja nur Mittel zum Zweck für ein anderes Forschungsvorhaben, in dem ich mich gut auskannte. Und jetzt, wenn man ein Produkt entwickelt, dann verlässt man, ich will jetzt nicht sagen den Elfenbeinturm Forschungswesen, aber sein gewohntes Umfeld, ja, auch mit seinem Gefühl und seiner Sicherheit, die da drin ist. Denn wenn man jetzt plötzlich ein Produkt hat und mit Kunden redet, die eine bestimmte Erwartungshaltung gegen ein Produkt hat, sind das durchaus dann Fragen, mit denen man als Forscher ja vorher gar nicht konfrontiert war. Das heißt, von einer Expertenrolle begibt man sich als Entrepreneur aus der Wissenschaft plötzlich wieder auf etwas ebeneren Boden, in dem man sich noch nicht auskennt und eben so, wie soll ich sagen, etwas seinen Status oder sein Sicherheitsgefühl eben verliert. Und damit umzugehen und vielleicht sogar daran Freude zu haben, ist auch eine Herausforderung, aber man kann daran Spaß haben.
Aber ja? Sie sind an Ihren Aufgaben sozusagen gewachsen, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja auch der Punkt. Ich will die Herausforderungen im Rahmen der Gründung, die sind alle absolut machbar, wenn man an dieser Herausforderung auch einfach Spaß hat. Und das war einfach gegeben. Ja, und das war beim Johann und bei mir eben auch dann das Match. Und dann später hat sich das Team ja auch noch auf der Wissenschaftsseite gefunden. Der Steffen Görner kam noch dazu. Und so wuchs das. Und man hat ja Freude und Spaß daran gefunden und diesen Ehrgeiz entwickelt, wirklich jetzt ein System aus der Forschung wirklich zum Produkt zu machen.
Sie haben vorhin gesagt, man müsse unterscheiden zwischen der Phase vor der Gründung und nach der Gründung, was so die Herausforderungen betrifft. Sie haben jetzt von den Herausforderungen gesprochen, die vor der Gründung anstanden. Wahrscheinlich ging es nach der Gründung erstmal so richtig ans Eingemachte, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist es auch extrem wichtig, diese Herausforderungen, die da sind. Also man hat ja eine Vision für das Unternehmen und dann muss man diese Vision runterbrechen in Meilensteine, die man erreicht, um dann den nächsten Meilenstein anzugehen. Und das sind immer große Herausforderungen, weil das nicht so ganz leicht ist. Also sozusagen diese Vision dann klein zu denken und zu gucken, okay, wo kann ich einen ersten Piloten machen? Wo kann ich meine Technologie vielleicht erstmal rudimentär einsetzen? Wie kann ich auch Leute davon überzeugen, erstmal kleine Meilensteine zusammen zu erreichen, bevor es dann weitergeht in der Unternehmensentwicklung?
Sie haben Exist-Forschungstransfer bekommen von 2019 bis 2021. Inwiefern war das für Sie eine wichtige Unterstützung? Wie haben Sie das erlebt?
Was ganz wunderbar ist in Exist, dass man ein Projekt hat, über den man über einen längeren Zeitraum eine vollständige Finanzierung hat und auch finanzielle Mittel, um tatsächlich einen Prototypen zu entwickeln und Marktapplikationen zu testen. Ja, ein Zeitraum, in dem man auch mit Kunden reden kann. Ja. Und das in Summe macht dieses Exist-Forschungstransfer wirklich zu einem ganz tollen Vehikel für den Transfer. Wir Wissenschaftler neigen dazu, die Technologie zu sehr zu bewerten, als wie wichtig sie ist für eine erfolgreiche Gründung. Tatsächlich muss ich sagen, das Verhältnis hat sich bei mir etwas verschoben. Sie ist natürlich wichtig als Fundament, aber der Großteil der Arbeit, ja, nach der Gründung ist, das Ganze zu visualisieren, darstellbar zu machen und am Markt zu platzieren. Ein Großteil der Arbeit findet sozusagen erst nach der Gründung in dem Aufbau eines Unternehmens mit Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, Anpassung, Kundengesprächen und all dem ganzen Wissenschaftsmanagement, da findet dann die große Arbeit statt.
Die Variolytics gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren. Wenn Sie mal zurückblicken, Gibt es irgendetwas, was Sie vielleicht anders machen würden beim nächsten Mal?
Also ich wäre viel stärker noch ins Gespräch gegangen, einen viel offensiveren Kundenkontakt, was auch immer zu empfehlen ist, also viel mehr sich mit noch Kunden auseinanderzusetzen, um schneller den Markt zu finden, ja, also auch mit anderen Unternehmen sich zu unterhalten, was die von dem Produkt und von dieser Dienstleistung, die man eben bieten kann, halten und wie die das einsetzen würden, um halt wirklich sehr schnell auf ein Produkt zu kommen. Das ist natürlich sehr ideell gesprochen, ja, aber man kann das beschleunigen, indem man sich einfach traut, mehr nach vorne zu gehen und mehr zu zeigen. Ja. Und das hätte ich intensiviert und dann versucht, schneller den Fokus auf eine Lösung zu setzen und nicht breit zu streuen. Ja.
Also gezielter auf die Kunden zuzugehen und gezielter denn dann auch Lösungen zu entwickeln.
Genau. Und nicht zu viel auf einmal zu machen.
Ja. Gibt es vielleicht etwas, was sich wider Erwarten auch unheimlich gut entwickelt hat?
Also da muss ich sagen, dass wir extrem Glück hatten mit dem Team, das wir aufbauen konnten. Also gerade in diesem Deep Tech Bereich braucht man sehr spezialisierte Leute, Automatisierungstechniker, Data Scientists, Biotechnologen. Das sind Positionen, die man jetzt nicht ganz oft findet und die dann auch noch Lust haben, für ein Startup zu arbeiten. Und das Team, das wir jetzt hier aufbauen konnten, das ist auch wirklich voll dabei und bildet die Kompetenzen ab, die wir brauchen. Und das hätte ich nicht erwartet, dass wir die so leicht in Anführungszeichen finden konnten.
Sie sagen ja gerade, es ist nicht so leicht, also bekanntermaßen, es ist sogar ziemlich schwierig, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Welche Wege sind Sie da gegangen?
Also wir hatten da von Anfang an unsere Werte in den Vordergrund gestellt. Auf der Website haben wir halt nicht nur unser Produkt im Fokus gesetzt, sondern auch Variolytics als Marke, wer wir sein wollen, ja, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen, wofür wir stehen. Und ich glaube auch, eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war ein Imagevideo. Nicht ein Produktvideo, sondern ein Imagevideo über uns, was wir machen wollen. Und ich glaube, das hat extrem geholfen, um Leute davon zu überzeugen, auf diese Vision aufzuspringen und mit uns daran zu arbeiten.
Wie hat sich Ihr Unternehmen denn bisher entwickelt?
Ja, sehr gut. Also wir werden jetzt im April sind wir 10 Leute. Wir befinden uns gerade auch in dem nächsten schönen Format, das ist Exist Phase 2, die dann sozusagen nicht mehr innerhalb der Forschungseinrichtung passiert, sondern eine Förderung an das Unternehmen ist. Wir stehen da mit einem Pilotprojekt in England an einer Kläranlage, in der wir der Welt zeigen können, was unser System leisten kann, was für uns sehr wichtig ist. Wir haben Investoren gefunden, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten können. Wir haben auch einen sehr guten Business Angel in dem Bereich, der auch genau aus diesem Kläranlagenbereich kommt und da sehr gut unterstützt. Wir fühlen uns also mit den Menschen, die uns unterstützen, sehr wohl. Und das Team hat sich auch gefunden. Wir sind gut aufeinander eingestellt und bewältigen doch diese riesigen Herausforderungen, die auch einen wahnsinnig großen Zeitaufwand haben, soweit ganz gut und haben eigene Räumlichkeiten bezogen, haben ein gutes Verhältnis zu unserem, ich würde sagen, Mutterinstitut, dem Fraunhofer IGB, haben gemeinsame Projekte dort, die wir vorantreiben. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt mit unserem Umfeld sehr, sehr zufrieden und das ist ein großer Schritt.
Das war der Exist-Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.